Hallo, hier ist das Pudels Kern mit David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Hier ist der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Thema Schuld. Im ersten Teil haben wir mit Lydia Grün gesprochen. Sie ist Präsidentin der Münchner Musikhochschule, einer Institution, die in der Vergangenheit vielfältig Schuld auf sich geladen hat. Wie Lydia Grün auf diesem Nährboden einen Wandel in Richtung Zukunft gestalten will, hört ihr also in Schuld 1.
Wir wollten dem Thema Schuld aber auch noch etwas grundlegender begegnen, weil wir uns gefragt haben, wie das Thema rechtlich in der Gesamtgesellschaft verhandelt wird. Dafür haben wir uns am Starnberger See mit dem ehemaligen Bundesrichter und bekanntesten Strafrichter Deutschlands getroffen, Thomas Fischer.
Thomas Fischer hat neben seiner Tätigkeit als Richter jahrelang für die Zeit eine wöchentliche und viel diskutierte Kolumne geschrieben. Er ist dann im Streit gegangen und schreibt jetzt unter anderem für Spiegel Online, macht aber auch für den SWR einen eigenen Podcast zu True Crime Fällen. Im Rahmen seiner Kolumnen teilt Fischer gerne aus und muss dann manchmal auch einiges einstecken. Wir hatten nach dem Gespräch noch mehr das Gefühl, dass es ihm meistens dabei im Kern um einen differenzierteren Blick auf die Dinge geht.
Wir sprechen mit ihm über Schuld und was das eigentlich ist. Über Verbrechen, seinen Blick auf den Rechtsstaat, über die Sinnhaftigkeit von Strafen und die Frage, wie Privilegien, Macht und Recht zusammenhängen.
Thomas Fischer war vor seiner juristischen Laufbahn übrigens auch mal Kraftfahrer, brach die Schule ab, wollte dann Rockstar werden und das hat er zumindest als Richter dann auch noch geschafft. Er ist auch bis heute privat sehr kunstsinnig, sammelt Kunstwerke und mag Jazz. Wir hören ihn hier übrigens gerade mit einem eigenen Stück, bei dem er alle Instrumente selbst gespielt hat.
Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Professor Dr. Thomas Fischer.
Was gibt Ihnen das, die Musik, im Vergleich zu Ihren sonstigen Tätigkeiten, die ja eher auch wahrscheinlich gedanklich sehr geordnet sind?
Ja, das ist klar. Das ist ja das Wesen von Musik. Ne? Das ist halt unmittelbar übersetzt, ja? Unmittelbar ist. Und wenn man jetzt nicht versucht, wie ein klassisch ausgebildeter Musiker, einen Kanon zu beherrschen und sich formal reinzudenken, das hat mich wirklich nicht interessiert an der Musik. Ja? Also es interessiert mich nicht. Es hat mich nicht interessiert, Klavierstücke nachzuspielen, die andere komponiert haben. Mhm. Weil nach meiner Ansicht ist es nicht, aber das ist natürlich ganz vollkommen subjektiv, ist das nicht so das, was die Freiheit der Emotionen und der Unmittelbarkeit ermöglicht.
Wir sind ja als Musiker, als klassische Musiker, nachschaffende Künstler sozusagen. Also wir denken uns in das Werk eines anderen hinein, müssen, also wir haben mit der Partitur ein enormes Regelwerk und müssen dann vieles einfach erstmal ausführen. Wenn man das alles hinbekommt, dann ergibt sich aber ein Freiraum innerhalb dieser Regeln. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht in der Justiz vielleicht ähnlich ist, weil die Gesetze macht ja der Richter nicht selber, sondern das macht ja die Legislative. Man ist dann sozusagen auch in der Interpretation eigentlich, oder?
Ja, das ist klar. Aber das ist natürlich eine ganz andere Ebene. Ne? Weil Sie müssen ja, sagen wir mal, im Recht wie auch in allen anderen Wissenschaften im weitesten Sinne jetzt oder in der Kommunikation müssen Sie ja nach Regeln vorgehen. Und sie müssen natürlich auch, wie soll ich sagen, strukturell denken, argumentativ denken und vorausplanen.
Ja. Ja.
Und das ist ja gerade der Ansatz des Jazz beispielsweise, ja, das nicht zu tun,
ja. Ja,
sondern die Sache, wie soll ich sagen, fließen zu lassen. Mhm. Mhm. Und Musik ist ja ein viel unmittelbarer Ausdruck von Emotionen. Mhm. Ja. Das finde ich faszinierend. Das klappt natürlich nicht immer und bei manchen ganz schlecht und bei manchen ganz gut, aber es ist immer faszinierend. Ja. Mhm. Es ist ja ganz erstaunlich, dass wenn Sie ein klassisch, das habe ich viel erlebt in meinem Leben, wenn Sie, ohne dass ich das irgendwie jetzt werten will, aber es ist doch so, dass wenn Sie einen klassisch ausgebildeten Musiker mit, sagen wir mal, Jazzmusikern zusammenstellen und sagen, so, wir spielen jetzt mal, jetzt spielen wir mal so einen Fünfvierteltakt, ungefähr so auf, mit ungefähr solchen Harmonien. Und jetzt spiel doch mal was dazu.
Ja, ne? Keine Chance.
Dann steht er daneben und kratzt auf seiner Geige ein bisschen rum und versucht immer irgendwas nachzuspielen, aber es ist nichts da, was er nachspielen könnte. Es fällt ihm nichts ein, ja? Obwohl er alles kann.
Das ist ja wie so eine Art Deformation professionell eigentlich. Ne?
Ja, genau.
Wie würden Sie Ihre beschreiben? Haben Sie auch eine?
Ja, natürlich. Ich bin ja seit jetzt 40 Jahren Jurist ungefähr. Habe erst spät angefangen damit. Aber Juristen denken natürlich immer normativ. Ja? Versuchen immer alles erstens zu strukturieren und zweitens deduktiv zu denken. Ja? Pyramidenförmig. Mhm. Da gibt es immer einen Begriff, das ist die Grundlage und von da an leitet sich alles ab. Ja? Mhm. Das ist eigentlich so eine Denkweise, sagen wir mal, des 19. Jahrhunderts aus der Wissenschaft. Ja? Während das allgemeine Bewusstsein in der Bevölkerung ja vollkommen induktiv ist. Ja? Mhm. Die sagen halt, das ist ja eine Sauerei, das ist ja empörend. Ein Sachverhalt einem Laienpublikum vorstellt, da haben die sofort eine Meinung. Ja? Die wissen auch nicht genau, woher die kommt, sondern das ist so ein Empfinden. Ja? Das ist ungerecht, das muss so und so sein und das ist ja das Allerletzte. Und wenn man dann sagt, gut, jetzt stell dir mal vor, das wäre jetzt keine Dreizimmerwohnung, sondern eine Zweizimmerwohnung. Oder der hätte jetzt nicht auf der linke Körperseite geschlagen, sondern oder wäre nicht von hinten gekommen, sondern von vorne oder so. Ja? Dann sagen die, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Dann, es gibt keine, wie soll ich sagen, Abstraktionshierarchie, auf die Laien zurückgreifen können. Und bei Juristen ist sie natürlich immer da, weil so lernen die. Ja? Mhm. Und das hat natürlich außerordentliche Vorzüge, ja? Denn sonst herrscht ja völliges Chaos, muss man sagen. Also normatives Chaos, weil, also sagen wir jedenfalls Willkürlichkeit, hat aber auch viele Nachteile. Ja? Natürlich, indem man unfähiger wird, solche konkreten Sachverhalte in ihrer konkreten Wirkung zu erfassen, ja? Sondern alles wird halt relativ leicht und schnell in ein Abstraktionsschema reingedrückt. Das kommt natürlich auch daher, dass man ja die ganze Zeit über das macht und nicht nur einen Fall hat, sondern 1000 Fälle. Und dass man alles schon mal gesehen oder gehört hat, ja, und alles, und es gibt keine wirklichen Überraschungen im realen Leben. Und das würde ich mal vielleicht als eine Form der professionellen Deformierung bezeichnen, dass man halt alles normativ sieht und auch alles abstrahiert.
Das war jetzt ja sehr kritisch formuliert eigentlich mit der Deformation, aber wäre dieser Blick, dieser normative, ein bisschen abstrahierende, nicht auch vielleicht doch einer, der auch für die allgemeine Bevölkerung ratsam wäre, wenn der ein bisschen mehr rüberschwappen würde oder sich das mehr verbinden würde?
Selbstverständlich. Unter anderem ist es ja mein Bestreben, jedenfalls in meinen populären Veröffentlichungen und so weiter deutlich zu machen und darauf hinzuweisen, welche Möglichkeiten dahinter stecken. Ja, die Dinge jetzt nicht nur die unverbundene tatsächliche Ereignisse und emotionale Erschütterungen zu erleben, sondern in einem Gesamtzusammenhang nach bestimmten Kriterien und Maßstäben zu ordnen. Was ist jetzt überhaupt Rechtsstaat? Was ist überhaupt eine funktionierende Rechtsordnung beispielsweise? Ja? Wie entsteht das Gefühl von dessen, was das Gesetz öffentlicher Friede nennt beispielsweise? Ja? Wie entsteht das? Das kann man natürlich so abfragen, dass man eine Umfrage im Internet startet. Wie beurteilen Sie die Strafzumessung bei Gruppenvergewaltigungen? Da werden Sie ein 95% Ergebnis kriegen, dass alles viel zu milde ist und dass man die Kerle gefälligst lebenslang weghauen soll. Mhm. Und das kann man auf alle Bereiche ausdehnen, wird ja inzwischen auch gemacht. Wenn Sie ins Internet schauen, herrscht da die pure Empörung. Alles ist zu lasch, es wird nicht genug durchgegriffen, Strafen müssen viel härter werden. Im Knast herrscht ein Entspannungs- und Wohlfühlvollzug. Die Mörder laufen frei herum und so weiter und so weiter. Ja. Und
so ein Rachebedürfnis vielleicht?
Ja, das hängt damit zusammen. Ja. Der Mensch normalerweise erlebt ja Kriminalität nicht in seinem unmittelbaren Lebenszusammenhang, sondern durch mediale Vermittlung. Ne? Und die ist natürlich außerordentlich selektiv und außerordentlich eingeschränkt und auch natürlich teilweise gesteuert und so weiter. Also die Vermittlung eines, sagen wir mal, legitimatorischen Zusammenhangs ist eine wichtige Aufgabe. Denn sonst droht natürlich das, was wir teilweise erleben durch die Chaotisierung der Kommunikation im Internet oder durch politische Propaganda wie etwa der AfD, die halt sagt, alles wird immer schlimmer. Bei mir geht es zwar gerade noch, aber in dem und dem Stadtviertel, da kann man überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen. Und zwar sind es immer die Stadtviertel, wo dann bestimmte Bevölkerungsgruppen wohnen, denen man alles zuschreibt. Und das wiederum zeigt dann, das kann man dann abfragen, da kann man sagen, da kannst du mal sehen, die Bevölkerung traut dem Rechtsstaat nicht mehr. Das ist alles ein einziges Versagen und so weiter und so weiter. Ne? Das heißt, eine Delegitimierung von staatlichen Institutionen auf der Grundlage von, sagen wir mal, sehr, sehr intuitiven und teilweise willkürlichen Wertungen. Dem sollte man möglichst entgegenwirken.
Das war ein Auszug aus O Vos Omnis des Komponisten und Mörders Carlo Gesualdo, der in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober 1590 in Neapel seine Frau erstach. Verurteilt wurde er nicht.
Vielleicht können wir uns noch mal ein bisschen orientieren, wo eigentlich Schuld verhandelt wird. Man hat natürlich irgendwie das Rechtssystem, das Strafrecht, dann aber ja auch die Moral in der Gesellschaft, die Medien, die Sie erwähnt haben, die natürlich auch eine Rolle spielen, die Politik, aber auch so ein psychologisches, persönliches Gefühl von Schuld. Und können Sie uns da einmal orientieren?
Schuld wird permanent verhandelt, und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft und in allen Formen. Das gehört, glaube ich, zum grundlegenden Wesen menschlicher Gesellschaften. Ne? Schuld ist ja nicht ein Faktum, das man in der Außenwelt, in der realen Welt finden kann. Schuld steckt ja nicht in den Köpfen oder in den Gehirnen, sondern Schuld ist die Reflexion von Verantwortungszuschreibung in den Gehirnen der anderen. Schuld wird zugemessen und ist nicht eine von vornherein feststehende tatsächliche Gegebenheit. Ja, es gibt keine Gesellschaft, oder hat auch nie eine gegeben, in der die Tötung von Menschen stets als schwere Straftat oder als schwere Abweichung angesehen wurde. Es gibt viele, viele Gründe, wo man das gut kann, von der Notwehr über den Krieg natürlich ganz mal vor allen Dingen. Da kriegt man halt fürs Töten möglichst vieler Menschen, kriegt man Orden und wird ein großer Held. Es kommt halt nur darauf an, ob das jetzt legitimiert ist und auf welche Weise es legitimiert ist. Wir erleben seit dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa und in Deutschland eine sehr dramatische, sehr kurzfristig verlaufende Veränderung der gesamten gesellschaftlichen Struktur, Modernisierung genannt. Das bedeutet Globalisierung und Individualisierung. Das bedeutet das. Die alten Strukturen sind zerfallen. Strukturen, die in meiner Kindheit zum Beispiel noch eine große Rolle spielten. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in den 50er und Anfang der 60er Jahre. Da spielten Strukturen, Autoritäts- und Legitimationsstrukturen wie Kirche, Familie, also größere Familienstruktur, Nachbarschaft, Vereine, Dorfgemeinschaft und Ähnliches spielten eine außerordentlich wichtige Rolle und strukturierten das Leben und strukturierten auch die Vorstellungen von Moral und von richtigem und falschem Verhalten. Das wurde aber plötzlich als absolut nicht mehr, also als völlig rückständig, als nicht mehr menschenwürdig angesehen. Ja? Jemandem zu sagen, den und den musst du heiraten oder so, ja, oder du musst heiraten, wenn du schwanger wirst oder irgend so ein Zeug. Ja? Oder wenn du als nicht verheiratete Frau schwanger wirst, dann bist du verachtet in der Gemeinschaft. Ja? Das wurde als vollkommen abwegig angesehen plötzlich. Ja? Das hat nur 10 Jahre, 20 Jahre gedauert, aber so heute ist es so. Ja? Völlig abwegig. Ja? Man hat schlagartig entdeckt, dass sich die Bezugspunkte der Bewertungen geändert haben. Es geht um individuelle Selbstvergewisserung und Selbstverwirklichung. Und die Gesellschaft bietet ein unendliches Spektrum von Möglichkeiten an, je nach Subkultur. Ja, die sind völlig unterschiedlich. Also eine sehr starke Verlagerung von Außenleitung in Innenleitung. Das bedeutet im Ergebnis, dass das Individuum immer wichtiger wird, ja, und am Schluss ganz alleine übrig bleibt. Das ist keine göttliche Eingebung oder keine natürliche, in Anführungszeichen, Entwicklung, sondern das ist die Entwicklung unseres Wirtschaftssystems, die dann nachvollzogen wird. Es muss das Potenzial des Einzelnen vollständig entwickelt werden. Das bedeutet, dass ich wird immer wichtiger, wird zum Zentrum der Welt. Ja? Was früher Gott war oder die Tradition, ist heute das Ich, die Beziehung auf das Ich. Deshalb werden, um uns ein bisschen dem Recht wieder zu nähern, deshalb werden Rechtsgüter, die sich auf das Ich beziehen, extrem wichtig. Das hat ja viele Implikationen. Diese Fokussierung auf das Ich, also auf die Identität, ja, auf die Selbstoptimierung, führt ja auch dazu, dass das Maß der Angst steigt. Das können Sie auch faktisch nachvollziehen. Warum sind denn die Menschen aus der früheren DDR, die Leute, die in den sogenannten neuen Bundesländern leben, warum haben die eine andere Vorstellung von Gemeinschaft und von Bedrohung und von Sicherheit? Ja? Weil die halt 40 Jahre lang in einer Struktur gelebt haben, die ihnen starre Regeln vorgab. Ja? Und weil die diese ganze Individualisierungswelle gar nicht mitgemacht haben, sondern weil die ihnen übergestülpt wurde 1990. Und dann gesagt wurde, so jetzt von jetzt an bist du ganz alleine. Ja? Und das führt natürlich zu erhöhter Angst. Ja, der Mensch hat Angst, alleine zu sein und nicht sich auf allgemeine Solidarität verlassen zu können. Ja? Und wenn der Staat hergeht und sagt, ja, mach mal, aber ob wir für dich zuständig sind, wenn du krank bist, alt bist, nicht mehr kannst, das wissen die Götter. Fang mal rechtzeitig an zu sparen. Das ist ja eine unglaubliche Bedrohung der Existenz. Ja? Und da muss der Mensch irgendwie mit klarkommen.
Aber es gibt ja den Rechtsstaat erstmal, der uns ja auch irgendwie Sicherheit geben könnte. Vielleicht sogar mehr, als er das gerade tut, weil die Lobby vielleicht nicht so riesig ist in der Gesellschaft, oder?
Ja, Rechtsstaat bedeutet ja eigentlich nicht, Rechtsstaat ist ja nicht Gerechtigkeitsstaat. Sondern Rechtsstaat bedeutet nur, dass der Staat sich an seine eigenen Gesetze hält. Das, würde ich mal sagen, ist der Kern des Rechtsstaatsbegriffs. Ein Staat, der sich an seine eigenen Gesetze hält. Ja? Also Rechtsstaat führt nicht zwingend zu Gerechtigkeit. Das ist, Gerechtigkeit ist ja sowieso ein sehr relativer Begriff, der aber natürlich in der konkreten, ja, es ist in den konkreten Lebenswelten sehr gerne absolut gesehen wird. Ja. Das ist ungerecht. Das ist ja auch ein typisches Gefühl, was man selber kennt. Ja. Das ist ungerecht. Oder jetzt diese Wutausbrüche, die wir seit Monaten erleben. Ja. Dass alle sagen, die Ampel ist an allem schuld und wird alles immer schlimmer. Ja. Jetzt müssen endlich Neuwahlen her, damit man endlich die AfD dann 40% kriegt. Aber das ist ja eine absurde Forderung, ja? Dass alles ungerecht ist. Ja? Und jeder hat dann Vorstellungen davon, was er für gerecht empfindet. Ja? In der Regel die Förderung der eigenen Interessen. Ja? Das ist ja immer das Gerechteste von allem. Also Sie haben vollständig recht. Rechtsstaat in dem Sinne, also sagen wir demokratischer, sozialer Rechtsstaat nach der Vorstellung des Grundgesetzes ist eine außerordentlich große Errungenschaft. Ja. Deshalb muss man auch versuchen, diese Institutionen dieses Rechtsstaats, also die Legitimationsinstitutionen, zu stärken und zu schützen.
Wenn wir so Prozesse sehen, wie in Polen zum Beispiel, für wie sicher oder gut aufgestellt halten Sie eigentlich unsere Gesellschaft sozusagen? Wie sicher sind wir in dieser Einteilung in Legislative, Exekutive, Judikative?
Ja, eine gute Frage. Also wir sehen ja gerade an dem Beispiel, was Sie nennen, aber auch an vielen anderen Beispielen, USA, Ungarn und den Bewegungen, sagen wir, gesellschaftlichen Veränderungen in Westeuropa, sehen wir ja, dass es nicht gesichert ist. Dass man nicht einfach sagen kann, ja, steht ja alles im Grundgesetz, da brauchen wir nichts mehr tun. Ne? Das ist jetzt eine Errungenschaft, die nächsten 200 Jahre überstehen wird. Das ist keineswegs gesichert. Ja? Und selbstverständlich ist das eine Gefahr, ist ja logisch. Ja? Wenn Sie sich vorstellen, dass etwa rechtsradikale Politiker die Regierungsmacht in einem Bundesland übernehmen würden, dann hat das viele allgemeine Implikationen und Möglichkeiten, hat aber auch so ganz konkrete. Ja? Die stärkste Partei stellt den Landtagspräsidenten. Ja? Der Landtagspräsident hat jede Menge Möglichkeiten, über die Tagesordnung und über formelle Dinge auf den Gang der Politik Einfluss zu nehmen. Viele andere Möglichkeiten. Wer in der Regierung ist, der kann die Posten von sogenannten politischen Beamten fast nach Belieben besetzen, ja? Und vieles anders strukturieren, Weichen stellen, Strippen ziehen und so weiter. Ja? Das ist alles denkbar und das zeigt natürlich, dass es eine Sicherheit, dass es auf ewige Zeiten oder über lange Zeit immer gleich bleibt, natürlich nicht gegeben ist. Ja? Wie ja überhaupt man sich nicht vorstellen kann, dass in 200 Jahren immer noch darüber diskutiert wird, ob die FDP jetzt 5 oder 7% kriegt. Es ist ja eigentlich nicht denkbar, dass die Weltgeschichte einfach jetzt mal so stehen bleibt.
Thank you.
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist das mit der Strafe. Was mir total einleuchtet, ist, dass die Strafandrohung möglicherweise dazu führt, dass jemand etwas erst gar nicht tut. Und wenn er es dann getan hat, also von dem Menschen vielleicht eine gewisse Gefährlichkeit ausgeht, dass man dann durch die Strafe, auch durch das Wegsperren oder so, dafür sorgt, dass der vielleicht das erstmal nicht wieder tun kann, weil er im Gefängnis sitzt. Dann gibt es aber noch einen weiteren Aspekt von Strafe, nämlich das Bestrafen. Und da habe ich so eine kleine Leerstelle.
Hauptgesichtspunkt der Strafe ist natürlich zunächst mal, also ein Gesichtspunkt ist Abschreckung. Ja? Altes Konzept, Generalprävention, Abschreckung der anderen. Das ist das, worauf zum Beispiel die Rechtspolitik vorwiegend abstellt. Da wird gesagt, ja, schon wieder ein Fall von sexuellem Kindesmissbrauch, ein schwerer Fall, also müssen wir die Strafe erhöhen. Also den Strafrahmen erhöhen. Ob der dann ausgeschöpft wird, interessiert keinen Menschen mehr. Dann wird gesagt, ja, jetzt, wenn jetzt dann die Bösewichter dahin, bevor die das machen, gucken die jetzt ins Gesetz und sagen, oh, das ist ja jetzt nicht nur mehr mit 10 Jahren, sondern mit 15 Jahren mit Strafe gestraft. Dann mache ich es nicht.
Da gucken sie bestimmt rein.
Für 10 Jahre mache ich es, aber für 15 nicht. Das ist ja Unsinn. Ja? Trotzdem hat das natürlich schon einen gewissen Sinn. Ja? Wenn man sagen würde, Totschlag wird mit Geldstrafe bis zu 100 Tagessätzen bestraft, gäbe es ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass da doch einige Leute sagen würden, das ist mir wert. Ja? Ich habe so ein paar Leute auf meiner Liste stehen, die haue ich jetzt weg. Ja? Für 100 Tagessätze, ja, kann man das machen. Also es gibt so eine Untergrenze, unter die man wohl nicht drunter kann, ja? Weil sonst das System nicht funktionieren würde, ja? Weil es abschreckende Wirkung null wäre. Sehr wichtig und wahrscheinlich das Wichtigste ist natürlich die sogenannte positive Generalprävention. Das ist die Bestärkung der Bevölkerungsmehrheit in der Überzeugung, dass diese Regel gilt. Ja? Du sollst nicht anderen Leuten ihr Zeug wegnehmen und einfach fremde Autos klauen oder kaputt fahren oder andere Menschen zusammenschlagen, weil sie dir nicht gefallen. Ja? Das sollst du einfach nicht tun. Das erklären wir dir anhand des Beispiels X und Y, wo wir Leute, die das getan haben, dann einsperren. Und dann geht es denen ganz schlecht und so weiter. Ja? Und das bestärkt das Gefühl der Bevölkerung, dass diese wichtigen Regeln Gültigkeit haben und dass der Staat sich dafür einsetzt, dass sie bestehen bleiben. Das nennt man positive Generalprävention. Bestärkung des allgemeinen Rechtsgefühls. Insoweit könnte man sagen, das ganze Bestrafungssystem dient nicht der, ist eigentlich nicht auf die 5% Abweichler und Verbrecher gerichtet, sondern auf die 95% der anderen, die da bestärkt werden in ihrem Wohlgefälligkeitsverhalten. Und die dritte ist halt so eine Ausgleichs- und Vergeltungsfunktion, dass man sagt, ja, ein bestehendes Unrecht, ein angerichtetes Unrecht muss ein Ausgleich hergestellt werden, und zwar ein Übelausgleich. Ja? Jemand hat einem anderen ein Übel angetan und der muss jetzt auch ein Übel erleiden. Diese Funktion ergibt sich ja von selbst, ist ja unmittelbar und sehr eng mit den beiden anderen Funktionen verbunden. Es ist auch nicht zwingend, sondern auch in der Entwicklung der Gesellschaften hat es ja auch immer Gesellschaften gegeben, in denen das nicht im Vordergrund stand, in denen so ein Vergeltungsgedanke gar keine Rolle spielte, sondern nur ein Sicherungsgedanke.
Ja, da frage ich mich, ob sowas überhaupt funktionieren kann, so Vergeltung. Ne? Also ich fliege, aber ich pflanze auch einen Baum. Also diese Idee von einem Ausgleich.
Ja, aber das ist natürlich, das ist eine, sagen wir mal, in der modernen Gesellschaft extrem verbreitete Theorie, dass es nur so geht. Also das ist ja auch eine ganz erstaunliche Konstruktion, dass man sagt Schuld, also Zuschreibung der Verantwortung für Unrecht, ja, für Übel. Die rechnen wir jetzt mal irgendwie um in Strafe. Was für eine Strafe könnte es sein? Wird immer wieder vorgeschlagen, ja, man muss viel differenzierter. Die Strafe muss jetzt sein, dass einer auf den Marktplatz geht und sagt, ich bin ein Schwein oder dass einer jetzt irgendwie 7 Jahre nicht Fernsehen gucken darf oder kein Handy. Wird immer wieder so Zeug vorgeschlagen, dass man so eine spiegelnde Strafe macht. Ja? Da wird es ja immer schwieriger. Ja? erstens Frage der Kontrolle, zweitens, was ist da, was wiegt wie schwer? Ne? Wenn man mir jetzt 3 Jahre das Handy wegnimmt oder kein Fernsehen oder keine Filme mehr angucken oder so ein Zeug, ja, oder, ist das genauso schlimm, wie wenn ein anderer als 2 Jahre nicht Auto fahren darf oder nicht Fahrrad fahren oder nicht Skifahren? Weiß man nicht. Ja. Sehr schwierig, solche Individualsanktionen. Deshalb rechnet man das in Zeiteinheiten um, weil man sagt, die Beschränkung der Freiheit zur Bewegung beispielsweise, die ist für alle ungefähr gleich. Das ist eine reine Fiktion. Ja. Ist natürlich nicht für alle gleich. Manchen fällt vielleicht auch draußen nicht viel mehr ein als drinnen. Ja. Aber wir gehen halt davon aus, dass wir sagen, okay, wir vollziehen nicht mehr wie vor 400 Jahren noch Vernichtungsstrafen, ja, ins Verlies gelassen zu werden. Beispielsweise bedeutet ja nicht dann irgendwie in so eine schöne Vollzugsanstalt, sondern da wurde man halt im wahrsten Wortsinn runtergelassen und da unten blieb man, bis man tot war, ja, unter den Leichen der anderen, der Vorgänger. Die ersten Freiheitsentziehungsstrafen waren ja Vernichtungsstrafen. Und davon ist man ja seit dem 18. Jahrhundert ganz weggekommen, oder im frühen 19. Jahrhundert. Und man macht jetzt halt solche Zeitstrafen. Das heißt, wir müssen Schuld in Zeitquanten umrechnen. Sehr merkwürdige Sache, die man selbstverständlich nicht, nicht mathematisch berechnen kann. Und die man nicht abstrakt formulieren kann. Ja, das ist ja ein ganz wesentliches Problem der Strafzumessung, ja, dass man sagt, was spielt denn jetzt überhaupt eine Rolle? Welche Schuldgesichtspunkte gibt es denn jetzt? Außer dass A hat B geschlagen, das ist Unrecht, das darf man nicht. Ja. Wenn man jetzt sagen würde, alle Körperverletzungen werden alle gleich bestraft. Oder dass man sagt, ja, Schlagen auf die Nase gibt 1 Monat, Schlagen aufs Auge gibt 2 Monate. Ja, so wie man es im Sachsenspiegel oder in diesen frühen Rechtsbüchern. Ne? So eins ganz konkrete Fälle. Ne? Wenn er aber eine Kuh, dann kriegt er so und so viel Geldstrafe und dann ist die Buße so hoch und so weiter. So hat man es ja früher versucht. Ja? Wir sind aber heute natürlich auf der Grundlage unseres Anführungszeichen Menschenbildes, unserer Freiheitsvorstellung, unserer Vorstellung von Subjektivität, der Ansicht, dass es da viele Unterschiede gibt. Das Schlagen auf die Nase kann sein, ja, der war aber wütend, der hatte aber auch einen guten Grund, der ist aber auch provoziert worden, der hat eine schwere Kindheit, der ist Alkoholiker.
Der spielt schon mit rein, der wurde mit Gutachten provoziert. Und so weiter.
Ja, nicht nur Gutachten, sondern es gibt eine Unzahl von Strafzumessungsgründen. Ja. Kein Fall ist ja genau wie der andere. Jeder Fall ist ja anders.
Waren Sie denn als Richter mit dem Besteck der Gesetze zufrieden, also mit Ihrem Besteck, mit dem Sie da arbeiten konnten?
Ja, es ist halt so, wie es ist. Ja, man muss halt damit, es hat ja keinen Sinn, sich zu überlegen, ja, jetzt würde ich da aber am liebsten mal die Reifen zerschneiden lassen von den Wachtmeistern da. Ja, dann wirst du aber mal sehen, wie es ist. Das wäre ja eine unsinnige Vorstellung. Also man lebt ja und man ist ja, das wieder Ausgangspunkt, Deformation professionell, allerdings im anderen Sinn. Man lebt mit den Möglichkeiten, die man hat. Ja? Unser Strafgesetz sieht halt Geldstrafe oder Freiheitsstrafe vor. Und das heißt, man muss diese quantitative Zumessung von Strafe für Schuld muss man in diesem System vornehmen. Das ist vorgeschrieben sozusagen. Ja? Es gibt da keine In der praktischen Tätigkeit gibt es keine vernünftige Alternative.
finde das mit der Unschuldsvermutung nochmal ganz, ganz interessant. Wenn sich jetzt zum Beispiel Täter und Opfer in einer Beziehung befinden, zum Beispiel jetzt häusliche Gewalt oder irgendwie sowas, oder beispielsweise an einer Musikhochschule Lehrer und Schüler sind, dann gilt natürlich die Unschuldsvermutung erstmal, aber diese Beziehung, die besteht ja fort erstmal, bis der Prozess kommt, und das kann ja manchmal sehr lange dauern. Was passiert denn mit dieser Lücke?
Das kann im Einzelfall faktisch schwierig sein. Es hat aber keinen spezifisch strafrechtlichen Gehalt. Ja, wenn Sie sagen, ist häusliche Gewalt in einer Beziehung, also einer Liebespartnerbeziehung oder gegenüber Kindern, was da viel häufiger ist, dann kann man natürlich immer sagen, ja, das ist noch nicht bewiesen, dass der das Kind misshandelt hat oder dass die das Kind misshandelt hat. Und solange das nicht bewiesen ist, machen wir mal gar nichts. Ja? Das wäre natürlich eine ganz unzureichende Herangehensweise. Ja? Sondern natürlich muss da in so einem Fall das Jugendamt hingehen und sagen, ja, das prüfen wir jetzt mal nach unseren Maßstäben. Gibt es da eine Kindeswohlgefährdung und so weiter. Ja? Partnergewalt innerhalb einer Beziehung, also sogenannte häusliche Gewalt innerhalb einer Partnerschaft, kann natürlich familienrechtliche oder sicherheitsrechtliche Folgen haben. Ja? Zuweisung der Wohnung an einen Beteiligten, ja? Ausweisung des potenziellen Schuldigen.
Das geht dann auch ohne Verurteilung, also vorher schon.
Das geht auch ohne Verurteilung. Gewaltschutzgesetz, ja, greift da ein. Das ist aber keine strafrechtliche Maßnahme, sondern eine sicherheitsrechtliche Maßnahme.
Aber diese Lücke in der Institution zum Beispiel, die könnte ja auch die Hochschule schließen, indem sie sagt, jetzt ist erstmal die Person suspendiert für den Zeitraum.
Kann man
Zeitraum.
Machen, natürlich. Wird ja auch häufig gemacht. Mhm. Ja, wird ja auch häufig gemacht.
Aber es ist dann ja in gewisser Weise eine Vorverurteilung, oder?
Ja, natürlich. Also da liegt halt die Grenze. Ja? Mhm. Man wird das im Einzelfall beurteilen müssen. Ja? Und aber nach Maßstäben, zum Beispiel dann der Institution, des Unternehmens oder der Hochschule, was auch immer, die Sachverhalte sind ja doch extrem unterschiedlich. So, man muss jetzt hergehen und sagen, wie viel staatlichen Zugriff rechtfertigt eine solche Lage? Ja, wenn einer aus dem Zimmer stürmt, Blut überströmt und sagt, ich bin gerade zusammengeschlagen worden, besteht relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt. Ja, da wird man sagen, ja, der Erdkundelehrer, der da war, der wird jetzt mal suspendiert, ne? Vom Schulamt. Ne? Wenn jetzt einer sagt, vor 10 Jahren bin ich von meinem Klavierprofessor auf das Sofa geleitet worden, dann wird man sagen, ja, da brauchen wir jetzt aber schon ein bisschen mehr. Ne? Also das reicht an sich noch nicht aus. Einfach nur zu sagen, das war so, reicht nicht aus. Wenn man aber sagt, das sagen jetzt schon 4 Leute und schildern dasselbe, unabhängig voneinander, wird man sagen, ja, da steigt die Wahrscheinlichkeit, ja, dass es nicht aus der Luft gegriffen ist. Ja, das ist nicht völlig willkürlich, und außerdem natürlich, die Frage, warum soll man das aus der Luft greifen, ist auch eine Frage. Ja. Hm. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja.
Gibt es hier vielleicht auch eher so eine Hemmschwelle zur Klage? Also, dass sich viele fragen, ist es überhaupt mein Recht zu klagen? Ist es nicht eher was für Privilegierte? Wenn sitzt da jemand gegenüber so, mit 10 Anwälten, habe ich da überhaupt eine Chance?
Ja, im Zivilrecht ist es auf jeden Fall so, weil man halt auch immer ein Kostenrisiko hat. Ja. Das ist so, und hat natürlich auch viel mit sozialer Schichtung und Chancen, Zugangschancen zu tun. Ja. Jemand, der ungebildet ist oder sich hilflos fühlt, für den es ein großes Risiko wäre, einen Prozess zu verlieren, mit einem hohen Streitwert beispielsweise, ja. Der wird natürlich viel weniger dazu neigen, jetzt eine zivilrechtliche Klage einzureichen, ja, oder sich da mit allen Mitteln zu wehren. Das ist schon klar. Die Zugangsmöglichkeiten sind nicht gleich in einer Gesellschaft von Ungleichen. Mhm. Das ist ja logisch. Und das kann auch durch reine staatliche oder gesetzliche Formalisierung nicht aufgehoben oder wegdiskutiert werden. Das ist halt so. Das ist im Strafrecht ist es natürlich auch so. Ja. Vielleicht nicht im selben Umfang, aber spielt schon auch eine Rolle. ob sie da jetzt die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein oder mehrere Verteidiger mit großen Möglichkeiten, auch sagen wir mal, Zeitmöglichkeiten und so weiter zu finanzieren und aufzubieten, oder ob sie halt sagen, ich habe eh kein Geld und da lasse ich mir halt irgendeinen Pflichtverteidiger zuweisen, der halt von diesen spärlichen, relativ spärlichen Pflichtverteidigergebühren leben muss und seine Kanzlei unterhalten muss und der für meinen Fall jetzt halt nicht seine Wochenenden sich um die Ohren schlägt. Ja.
Was könnte man denn daran verändern? Mehr Bildung über Rechtswissen? Mehr Aufklärung?
Natürlich, da ja, haben Sie recht. Mehr Aufklärung, mehr Zugangsmöglichkeiten sind ja unter dem Gesichtspunkt, sagen wir mal, des Opferschutzes, ich rede jetzt überwiegend von Strafrecht immer, sind ja doch deutlich erweitert worden. Es gibt Erstberatungsmöglichkeiten, die vom Staat bezahlt werden. Da kann man so einen Beratungsschein kriegen, kann man irgendwo hingehen zum Rechtsanwalt und sich beraten lassen. Es gibt die Beiordnung von Zeugenschutz oder Opferanwälten und Vertretern durch das Gericht. Es gibt Prozessbegleitung, die beispielsweise solche Unsicherheiten und Ungleichgewichtigkeiten in einer Hauptverhandlung ausgleichen sollen, so weiter. Und es gibt viele, natürlich, muss man sagen, auch ihrerseits wieder problematische Zeugen- oder Opferschutzregelungen inzwischen, die teilweise auch die Verteidigung von Angeschuldigten dann wirklich schwer machen. Ja? Wenn zum Beispiel wenn eine Konfrontation, in Anführungszeichen, ein unmittelbarer Kontakt zwischen Opfer und Beschuldigtem überhaupt nicht mehr stattfindet. Wenn Opfer Aussagen nur noch per Video oder nur noch über Dritte eingeführt wird, durch Vernehmungsbeamte, ja? Weil das Opfer, ob es ein Opfer ist, stellt sich ja erst raus am Ende, von vornherein von allem geschützt werden muss, was ihn mit der Täterperson wieder konfrontiert. Ja? Das sind ja Einschränkungen aus Sicht des Täters, Einschränkungen auch der Beweismöglichkeiten des Gerichts. Und die werden heute in weit, weit höherem Umfang akzeptiert als noch vor 30 Jahren, ganz klar. Da gibt es gute Gründe dafür. Ja. Natürlich ist es ein Bedürfnis. Andererseits muss man sagen, nicht jede Straftat gegen bestimmte Rechtsgüter ist ja von vornherein das Allerschlimmste, was passieren kann. Ja. Nicht jede Straftat, es ist ja heute fast zwingend, dass man über Traumatisierung spricht, was ja eigentlich ein Fachbegriff ist. Und mit dem, was in den Medien unter Traumatisierung heute verstanden wird, überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Traumatisierung ist eine schwere psychische Beeinträchtigung, die schon relativ spezifisch ist. Ja. Und nicht jeder, der mal irgendwie beim Unfall zufällig vorbeigegangen ist und Blut gesehen hat, ist jetzt dann auch lebenslang traumatisiert. Das entspricht nicht der Realität, sondern einer verständlichen, aber nicht angemessenen Dramatisierung und Undifferenziertheit. Es gibt in allen Deliktsbereichen gibt es eine unendliche Fülle von Möglichkeiten, von ganz leicht bis ganz schwer. Und die meisten Taten sind eben nicht ganz schwer, muss man einfach mal sagen. Die meisten Taten sind nicht ganz schwer. Nicht jeder Diebstahl ist ein schwerer Raub. Nicht jede Körperverletzung führt zur lebenslangen Invalidität, zum Beispiel. Die meisten Fälle liegen halt im unteren Bereich.
Ja. Sie haben ja viel Medienkritik geäußert, aber was wäre denn ideale Vorstellung von, wie Medien mit Strafrecht auch zusammenarbeiten könnten, weil das Recherchieren, das ist ja schon auch eine wichtige Rolle eigentlich, die Medien in diesem ganzen Prozess einnehmen könnten, sollten, zum Teil ja auch tun. Was wäre da so ganz, ganz knapp Ihr Wunsch?
Das kann man kaum knapp.
Kann auch ein bisschen unknapp.
Kaum ganz knapp schreiben. Das knüpft an das an, was ich am Anfang mal erwähnt habe, dass wir gerade im Strafrecht ja in ganz hohem Maße von nur mittelbarer Information erreicht werden. Ja, wir sind ja nicht, wir leben ja nicht in kleinen Gemeinden, wo jeder alles von allem weiß und alles mitkriegt, was auf der Straße passiert, sondern wir erleben das, was passiert, durch Medien. Das wird berichtet, und zwar heutzutage in einer unglaublichen Vielfalt und einer nicht bewältigbaren Menge. Es ist ja nicht bewältigbar, was man alles mitkriegt. Und deshalb ist die Rolle von Medien, sagen wir klassisch Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, aber jetzt auch Internet, ist die Rolle außerordentlich hoch, was die erstens die Information als solche über Abweichungen, Straftaten, Grässlichkeiten und so weiter betrifft, die Information. Aber natürlich gibt es keine Information ohne implizite Wertung. Es gibt ja keine wertungsfreie Darstellung von bloßen Fakten, als ob das alles Mathematik sei. Es fängt ja schon auf einer ganz kleinen Ebene an. Ja. Wenn Sie sich die klassische Lokalpresse über die Tätigkeit des örtlichen Strafrichters am Amtsgericht anschauen, also solche immer so leicht witzig, ironisch formulierten kleinen Berichte darüber, wie Menschen, also Angeschuldigte, die immer mit Vornamen bezeichnet werden, wie die sich dann vor Gericht blamieren oder was die dann sagen oder wie doof die Zeugen sind. Nun will Toni das aber, ja, und Toni ist empört und hinten sitzt die Olga und schreit herum und so. Das ist dann irgendwie unterhaltsame kleine Geschichte aus dem Amtsgericht. Das ist so die klassische Methode. Gibt es immer noch. Früher war die noch häufiger, aber heute gibt es sie immer noch. Das würde ja zum Beispiel schon ein sehr spezifisches Bild von Kriminalität darstellen. Ja, also das ist klassische Unterschichtkriminalität, Leute, die auch in der Presse nur noch mit Vornamen angeredet werden und dann immer zur Abrundung dann noch wirklicher Name ist bekannt oder irgend so Zeug. Ja. Und trotzdem ist es ja eine unglaubliche Grenzüberschreitung, jemanden nur noch wie so ein Kind dazu behandeln, ja, darzustellen. Aber das bleibt ja nicht folgenlos. Die Menschen haben ja eine Vorstellung davon, was da passiert. Ja. Und wie die Daten dargestellt werden beispielsweise, ja, als völlig unmotiviert, als mit sinnlosesten Motiven, als ob die Menschen, auch die Verbrecher, auch die Schwerverbrecher, als ob die alle vollständig plemplem wären, ja, sondern aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen irgendwas tun. Ja. Und höchstens dann irgendwie so, ja, er schlug sie, weil sie die Leberwurst auf dem Brötchen zu wenig war. Ja. Das ist ja keine vernünftige Erklärung dafür. Niemand erschlägt jemand anders, weil die Leberwurst nicht ausreicht. Sondern das ist wahrscheinlich die Spitze eines unendlichen, jetzt Jahre oder Jahrzehnte zurückliegenden Konflikts, den man überhaupt nicht so beschreiben, kaum fassen kann. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel, es gibt ja so eine inzwischen auch Tradition von Presseberichterstattung über Strafverfahren, in denen gerade was anderes versucht wurde. Ja, in denen versucht wurde, die Sachen mehr so psychologisierend darzustellen oder Hintergründe zu erforschen. Ja, also ich erinnere nur an den berühmten Mautz vom Spiegel, ja, Mautz vom Spiegel, der damit so solche Geschichten geschrieben hat. Und das ist dann wiederum heutzutage ja völlig ausgeartet in dieses permanente Storytelling. Dass also alles nur noch personifiziert wird und nur noch solche Was-macht-das-mit-dir-Geschichten geschrieben werden. Ja. Von ganz langen Beiträgen oder Texten sind zwei Drittel so belangloses Psycho-Vermuten und Beurteilen und so. Ne? Interviewen von Nachbarn, ja, was macht das mit ihnen oder wie betroffen sind sie oder so ein Zeug. Ja, das ist ja keine sinnvolle Berichterstattung über irgendwas. Ja? Wie schlimm ist es? Also diese Wie-Fragen immer. Ja? Und dann wird jede Menge Wertung dahinter schon. Man kann ja gar nicht mehr sagen, gar nicht. Ich bin davon, es macht mit mir nichts zum Beispiel. Das ist eine unzulässige Antwort. Ja? Würde man ja gleich wieder als unempathischer Dummkopf dastehen. Und also man muss sich irgendwas rausdrücken jetzt, ja, ich kann auch nicht schlafen, irgend so ein Zeug müssen die Leute dann sagen. Und das lesen dann wieder andere und dann sagen, ja, kann man mal sehen, das ist aber wirklich schlimm.
Uns brennt noch eine ganz andere Frage auf der Seele. Darf man die Musik von Mördern hören?
Selbstverständlich, warum nicht?
Spricht jetzt mal so rein rechtlich nichts dagegen. Ne?
Nein.
Moralisch?
Nein, auch nicht.
Und hören Sie das anders, ein Stück von einem Mörder oder nicht?
Mir fallen jetzt im Moment nur relativ wenige Mörder an, deren Musik ich regelmäßig höre. Aber ich sehe da keinen ernsthaften Zusammenhang, ehrlich gesagt. Ja. Wenn man jetzt hergehen würde und sagen, Kunst von Menschen, die Straftaten begangen haben, darf man nicht mehr sehen oder hören oder nicht mehr als Kunst betrachten, sondern irgendwie als Unverschämtheit. Das wäre ja eine absurde Schlussfolgerung. Ja. Die Welt, auch die Kunstwelt, besteht ja aus lauter Menschen, die in ihrem Leben viele Fehler gemacht haben. Ja. Manche darunter auch schwer. Ja.
Glauben Sie, der Mensch ist im Grunde gut?
Ja, ich weiß nicht genau, was gut ist. Also der Mensch ist darauf ausgerichtet, der Mensch also im Grunde ist halt so, wie ihn die Evolution geschaffen hat. Von gut oder schlecht zu sprechen, das würde wieder einen absoluten Bezugspunkt voraussetzen, den es nach meiner Ansicht nicht gibt. Vor welcher Institution sollte man gut oder schlecht sein? Der Mensch ist auf Harmonie, auf Frieden, auf Friedlichkeit natürlich ausgerichtet, stark motivatorisch ausgerichtet. Er hat aber natürlich auch außerordentlich viele aggressive Impulse, ja, und Möglichkeiten.
Und sind Sie Idealist?
Nach dem üblichen Gesichtspunkt gemessen wahrscheinlich schon, aber das ist ja irgendwie auch dann jeder. Und natürlich ist man in einem gewissen Umfang auch immer so moralisch motiviert, ja? Also mit so einer persönlichen Moral und so einer Orientierung an einer allgemeinen Ethik ist man irgendwie natürlich, ich weiß schon auch, was ich gut und schlecht finde oder was besser ist und was schlechter, ja, auch wenn ich das jetzt auf so einer wissenschaftlichen Ebene dann nicht einfach so akzeptiere. Ja. Alles wird immer besser oder immer schlechter. Aber natürlich weiß ich schon, dass es besser ist, heute zu leben, also eine Rechtsstruktur zu haben, wie wir sie heute haben, als eine von vor 200 Jahren oder von vor 100 Jahren. Ne. Glaube ich schon.
Das war Des Pudels Kern mit dem Strafrichter und ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Und die Partner von Des Pudels Kern sind das Mozartfest Würzburg, die Staatsoper Hannover, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Ensemble Modern, das Brucknerjahr 2024 und das Musikkollegium Winterthur. Co-Produktionspartner ist WDR3, das Kulturradio. Wir danken auch sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Alle Folgen von Des Pudels Kern könnt ihr auf Spotify, Apple Music, YouTube oder auf despudelskern.de hören. In der nächsten Folge sprechen wir mit der Sterbebegleiterin und Pianistin Nina Goroll und dem Neurowissenschaftler Tobias Esch über das Glück, den Tod und das Loslassen und wie das alles zusammenhängt. Wenn ihr Fragen oder Gedanken habt zur Folge, schreibt uns gern über Social Media oder an hallo@despudelskern.de.